Hallo und herzlich willkommen, liebe Extra ETF Community, zu einer neuen Folge unseres Talk-Formats. Wir setzen unsere lose Reihe des wissenschaftlichen Investierens fort. Heute mit Dr. Gerd Kommer. Mit ihm zusammen gehe ich in die Tiefen des Faktor-Investings und da soll natürlich auch sein ETF nicht zu kurz kommen. Den wollen wir uns einmal anschauen und natürlich das Weltportfolio. Aber vielleicht noch viel interessanter für euch ist, wir verlosen zwei seiner Publikationen. Dazu müsst ihr einfach nur eine Frage beantworten, die ist auch ganz einfach und wird im Video aufgelöst, beziehungsweise die Antwort, und zwar: um wie viel Prozent ist die Faktorprämie Small Cap in den vergangenen Jahren größer als der breite Markt? Ganz einfach, schreibt die Antwort in die Kommentare. Wir verlosen zwei Bücher aus dem Fundus von Dr. Gerd Kommer. Die Verlinkung geben wir auch mit in die Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch dann ein Buch aussuchen. Und noch ein kleines Zuckerl: Dr. Gerd Kommer wird das Buch sogar signieren. Da wünsche ich euch viel Glück und gute Unterhaltung mit dem Video. Ja, liebe Extra ETF Community, endlich habe ich es auch geschafft. Dr. Gerd Kommer hat den Weg zu uns gefunden. Wir sind heute das erste Mal persönlich aufeinander getroffen, habe ihren Weg aber natürlich schon weiter journalistisch im Vorfeld begleitet. Heute freue ich mich, dass Sie da sind.
Ich freue mich auch, Herr Hübner.
Hervorragend. Wir wollen uns heute einmal dem Faktor-Investing zuwenden und Ihrer Strategie und natürlich auch dem Gerd Kommer Weltportfolio, auch in Abgrenzung dazu. Steigen wir doch direkt ein. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, beziehungsweise jetzt zum Jahreswechsel gibt es immer wieder diese Ausblicke von verschiedenen Investmenthäusern. Wie wird das kommende Börsenjahr 2025? Es gibt geopolitische Themen, es gibt Wahlen, beziehungsweise die Frage, wie sich jetzt die neuen Amtsinhaber, Amtsinhaberinnen schlagen werden. Wie finden Sie das eigentlich, diese Narrative? Können Sie damit was anfangen? Lesen Sie das überhaupt?
Also ich bin da sozusagen in two minds, wie man neudeutsch sagen könnte. Ne? Auf der einen Seite ist es gut in gewissen Abständen, und jetzt nehmen wir halt mal den 12-Monats-Abstand und dann das Jahresende quasi innezuhalten und mal zu überlegen, bin ich richtig aufgestellt und was ist eigentlich hier der Kontext, marschiere ich in die richtige Richtung, etc. Das ist grundsätzlich gut und richtig und gilt ja auch für andere Dinge des Lebens, nicht nur fürs Investieren, beruflich, privat, hobbymäßig, sportmäßig, gesundheitlich, etc. Auf der anderen Seite diese, also das ist die Kehrseite sozusagen der Medaille, dass man am Jahresende jetzt irgendwie verlässlich sagen könnte, in den nächsten 12 Monaten werden die Renditen der Anlageklasse X oder der Anlageklasse Y so und so aussehen und dann eine Expertenmeinung dazu gibt mit großen pathetischen Worten und Pseudo-Expertise. Das finde ich halt nicht so gut an dieser Geschichte. Und was meine ich mit Letzterem? Ne? Das, was wir heute beobachten können an Daten, volkswirtschaftlichen Daten und Kapitalmarktdaten und so weiter oder geopolitischen Sachverhalten, das hat halt nahezu null ausbeutbare, so muss ich es formulieren, Relevanz für Privatanleger in Bezug auf die nächsten 12 Monate oder die nächsten 60 Monate, also kurz- und mittelfristige Anlageklassenrenditen. Ne? Mhm. Ob das jetzt Wirtschaftswachstum ist, ob das Inflationszinsstrukturkurve ist, die Auftragslage in der so und so Branche, die politischen Programme von Parteien und so weiter, ist alles wichtig und interessant auch natürlich und für uns als Bürger und Gesellschaftsmitglieder auch relevant etc. Aber ich kann damit halt leider nicht irgendwo verlässlich das hebeln quasi oder ausnutzen, um dann mich entsprechend zu positionieren. Also rein raus aus Tech-Aktien, rein in Emerging Markets oder irgendwie diese Art von Geschichte. Das funktioniert halt einfach nicht. Und es wird aber ständig von sogenannten Experten suggeriert, dass es funktionieren
kann. Ja. Ich will uns da gar nicht freisprechen davon, dass wir das nicht auch machen, in dem Sinne, als dass wir natürlich immer auch einen Blick auf volkswirtschaftliche Datenpunkte halt legen und gucken, was halt eben ja die Weltwirtschaft so macht. Jetzt sagen Sie, wirtschaftspolitisches Wissen, makroökonomisches Wissen ist für den Anleger irrelevant. Würde ich Sie da richtig verstehen?
In einem Sinne ist es irrelevant, in einem anderen Sinne ist es nicht irrelevant. Irrelevant in dem Sinne, den ich gerade so eben ein bisschen geschildert habe, dass ich jetzt aus makroökonomischen Kennzahlen, die ich heute beobachten kann, ne, die ich vorhin genannt habe, und andere, ne, also Inflation, Zinsen, ja, Wirtschaftswachstum in bestimmten Ländern oder bestimmten Branchen, Wirtschaftswachstum zum Beispiel in der jüngeren Vergangenheit oder das, was das so und so Wirtschaftsforschungsinstitut für die nächsten 12 Monate prognostiziert. Fußnote, diese Prognosen sind erstaunlich unzuverlässig und schlecht. Prüft halt nur keiner nach, weil das halt der berühmte Schnee von gestern ist. In dem Sinne, also diese Dinge zu nutzen, die ich heute beobachten kann und kenne, und daraus dann irgendwo Anlageentscheidungen, Market Timing mäßig oder Stock Picking mäßig abzuleiten, das funktioniert einfach unheimlich schlecht. Und wenn ich sage, funktioniert schlecht, dann meine ich nicht nur, dass man damit selten, sehr selten eine Überrendite, Outperformance produziert, sondern ich meine damit auch, man kann da ohne weiteres auch Schaden anrichten, also eine Unterrendite. Ne? Es gibt ja so ein bisschen die Theorie, ach ja, Market Timing, Stock Picking oder was auch immer aktiv da denkbar ist, das probiere ich mal, schaden kann es ja nicht. Ne? Und wenn es nicht funktioniert, dann höre ich wieder mit auf damit. So einfach ist die Gleichung nicht, denn dieses Probieren kann eben auch in Minderrenditen, also in Opportunitätskosten oder sogar absoluten Verlusten münden. So. Ja. Und in einem anderen Sinne ist aber volkswirtschaftliches Wissen natürlich schon relevant. Also zum einen, wenn man einfach das persönlich genießt, sich en jour zu halten sozusagen und informiert zu halten und was von Wirtschaft verstehen möchte, finde ich gut. Ne? Und für uns als Bürger, als Wähler, Wähler und Wählerinnen, ist es sehr, sehr wichtig, etwas von Wirtschaft zu verstehen, von Finanzen zu verstehen, und in diesem Land, in dem ja seit vielen Jahren realwirtschaftlich vieles wirklich, wirklich schlecht und falsch läuft, dafür ist unsere Politikerkaste verantwortlich aus meiner Sicht, ist es eben wichtig, dass diese Politiker, die so viel Schaden angerichtet haben, Deutschland quasi irgendwo ja den Zug haben verpassen lassen, relativ zu vielen anderen Ländern und auch in der Bildungspolitik und in vielen anderen Bereichen, dass man diese Politiker dann halt einfach mal entsprechend, wenn man so will, abstraft. Und das geht nur, indem ich das entsprechende Wissen habe.
Absolut. Sehr interessantes Thema. Es ist bedauerlich, dass wir es jetzt nicht weiter vertiefen können, aber vielleicht machen wir es dann einfach bei der nächsten Einladung und sprechen dann einfach mal über volkswirtschaftliche Themen. Wenn wir jetzt einmal zurückkommen und Sie sagen, das kann ich im Prinzip als Anlegerinnen und Anleger ausblenden, wo kann ich mich dann informieren oder was sind Felder, die jetzt lohnen für mich als Anleger für meine Anlageentscheidung zu beackern?
Genau, da gibt es nämlich eine Menge. Also Sie haben mir letztlich schon sozusagen eine Steilvorlage geliefert. Ich will ja gar nicht sagen, dass es sich nicht lohnen würde, sich finanziell weiterzubilden. Ich sage das Gegenteil. Ja, es lohnt sich sehr, sehr wohl und in hohem Maße, aber eben nicht notwendigerweise auf dem Feld der Wirtschaftspolitik oder Makroökonomie, Volkswirtschaft etc. Wo es sich lohnt, das sind so Dinge wie Investorpsychologie, / Behavioral Finance. Ne? Das ist so eine Teildisziplin letztlich aus Investmentökonomie und Psychologie, die auch schon jetzt irgendwo 30, 40 Jahre alt ist, immer noch so ein bisschen als neu gilt. Also Denkfehler und Verständnisfehler von Menschen, die halt letzten Endes irgendwo aus der Evolution herkommen, diese Fehler, weil wir halt so ticken, wie wir ticken, unsere DNA ist so, wie sie ist, die sich schädlich auswirken auf Investmententscheidungen. Also Denkmuster, die vielleicht noch, als wir vor 15.000 Jahren in Afrika in der Savanne rumrannten und uns vor Säbelzahntigern, in Anführungszeichen, fürchten mussten, die haben da noch funktioniert, Instinkte etc., Verhaltensmuster, aber jetzt im 21. Jahrhundert, insbesondere in der Investmentwelt, funktionieren sie halt nicht mehr, sondern können Schaden anrichten. Damit sich sehr zu beschäftigen, also mit diesen kognitiven Fehlern, Behavioral Finance, unglaublich, unglaublich hilfreich. Und das zahlt sich quasi in barer Münze aus in meinem Portfolio, wenn ich da weiß und davon verstehe. Na, Kapitalmarktgeschichte, Wirtschaftsgeschichte ist ein anderes Feld. Das ist mein, wenn man so will, Steckenpferd. Ich finde das einfach faszinierend, Wirtschaftsgeschichte, Kapitalmarktgeschichte, weil man einfach sehen kann, dass im Grunde genommen in den letzten 200, 250 Jahren, seit es die moderne Marktwirtschaft, so wie wir sie heute haben, gibt, die entstand so, sagen wir mal, mit dem Beginn der industriellen Revolution, 1780, Beginn des 19. Jahrhunderts. Also dann gab es, wie gesagt, industrielle Revolution, die Dampfmaschinen und so weiter, wir kennen die Stichworte. Ja. Und nacheinander kamen all die Technologien, Elektrizität, Kunstdünger, hauswirtschaftliche Geräte, die Gott sei Dank Frauen letztlich von diesem ganzen Malochen befreit haben, Waschen etc., Pharma, Transportation, Technologie. Absolut, ja. Und so weiter. Und dann natürlich auch die Kapitalmarktentwicklung und der Feudalismus, wo die Kirche und der Staat alles bestimmten, ob sie Klempner oder Schlachter werden dürfen oder nicht, konnten sie nicht frei entscheiden. Das ist alles seit 200 Jahren anders. Und das hat sozusagen die Explosion des Wirtschaftswachstums in den letzten 250 Jahren weltweit bewirkt. Und aus diesen Entwicklungen, das Rauf und Runter, können wir unglaublich viel lernen. Insbesondere, wie sich zum Beispiel der globale Aktienmarkt in den letzten 120 Jahren entwickelt hat, ne? Durch Weltkriege hindurch, durch Pandemien, die schlimmer waren als Covid, hindurch Naturkatastrophen, Wirtschaftskrisen etc. etc. Und wenn ich das so ein bisschen weiß, werde ich dadurch zum wahrscheinlich besseren Anleger. Ne? Und natürlich auch als drittes Feld, wo es sich lohnt, ein bisschen Bescheid zu wissen, sind quasi so ein bisschen Finanzmathematik im einfachen Sinne, Zinseszinseffekt.
Ja.
Wie rechne ich überhaupt Renditen aus? Welche unterschiedlichen Renditeberechnungsmethoden gibt es? Wie kann ich da aufs Glatteis geführt werden?
Ja.
Und ich werde von der Finanzbranche, wenn ich da so ein bisschen naiv hinschaue, mit Renditeangaben ständig aufs Glatteis
geführt. Ja, real geführt, ne? Und nominal Rendite. Ja. Ja, absolut richtig. Ich höre da jetzt natürlich raus, Sie denken in sehr, sehr großen Zeiträumen, müssen Sie ja auch. Sie sind ja auch sehr für das Wissenschaftliche Anlegen, sprechen Sie ja sehr zu. Die makroökonomischen Auswirkungen kann ich kurzfristig nicht ausbeuten, höre ich daraus. Ne? Wie ist das denn bei Faktor-Investing?
Faktor-Investing, ja, ist also aus der Wissenschaft entstanden, also ist ein, no, ich muss es mal so formulieren, also Wissenschaftler wollen natürlich Muster entdecken, ob sie Mediziner sind oder Wirtschaftswissenschaftler oder Biologen oder was auch immer, die uns helfen, irgendwo mit dieser Welt klarzukommen oder besser klarzukommen als in der Vergangenheit. Ne? Methode A ist besser als Methode B. Das ist in allen Disziplinen das Gleiche. Und vor rund 60 Jahren, in den 1960er Jahren, fand so eine Art Quantensprung in der Investmentwissenschaft, Investmentforschung statt, teilweise weil Computertechnologie verfügbar wurde und man dann Daten einfach viel, viel besser als vorher auswerten konnte, historische Daten. Teilweise, weil jede Wissenschaft, denken Sie an die Physik, die hat in den 1920er Jahren Einstein, Heisenberg, den berühmten Quantensprung sozusagen.
Der eigentlich sehr klein ist.
Genau, gemacht. Also mit anderen Worten, vorher hatten wir die newtonische Physik nur und jetzt kommen halt im Prinzip zwei ganz neue Dimensionen hinzu und haben praktisch die Physik nach vorne katapultiert. Ja. Na, und solche Paradigmenwechsel in verschiedenen Wissenschaften passieren manchmal komprimiert in relativ kurzen Zeitspannen. Also 100 Jahre lang kleiner, gradueller Fortschritt, dann kommt so eine Phase, wo es extrem vorwärts geht. Und das war in der Physik in den 1920er Jahren und in der Investmentwissenschaft im Grunde genommen so quasi 1950er, 60er und 70er Jahre. Und also diese quasi mathematische, datengetriebene Forschung. Mhm. Und dann hat man halt einfach festgestellt, dass der, nehmen wir mal jetzt die Anlageklasse Aktien, die interessiert uns immer am meisten. Es gibt aber natürlich auch viele andere Anlageklassen, ja, Anleihen, Rohstoffe, Sammlerobjekte, Krypto etc., dass der Aktienmarkt nicht so sozusagen der ein großer Eintopf ist, in dem alles irgendwie gleich ist und so weiter, sondern dass es da Muster gibt. Mhm. Muster, die stabil genug sind, um ausgebeutet zu werden, unter Umständen ausgebeutet zu werden. Und um zum Punkt zu kommen, ne, Teilsegmente des globalen Aktienmarktes, nehmen wir jetzt mal Small-Cap-Aktien oder Quality-Aktien, die leicht zu identifizieren sind. Also wir müssen kein Stockpicker sein, keine Fundamentalanalyse, Einzelaktien analysieren, sondern ein Computer oder ein Algorithmus sortiert ganz einfach das Aktienuniversum, ne, die 10.000 Aktien oder so, die es global gibt, in zwei Hälften oder vier Viertel und sagt, okay, dieses Viertel, die Small Caps oder die Momentum Aktien oder die Quality Aktien, die Low Volatility Aktien, die haben systematisch eine attraktivere Rendite-Risikokombination als quasi das andere Ende des Spektrums oder der Gesamtmarkt. Aber eben dieses haben systematisch ein attraktiveres Rendite-Risiko oder eine Rendite-Risikokombination, das darf man nicht so verstehen, dass das immer, also in, sozusagen an jedem Tag, in jedem Monat, in jedem Jahr vorliegt, sondern das sind Muster, die erkennbar sind, aber nur nach dem Gesetz der großen Zahl, also über lange Zeiträume und große Datenmengen, nicht bei der einzelnen Aktie.
Ja, finde ich sehr interessant, weil da müsste ich jetzt natürlich dann einhaken. Einerseits sagen Sie ja, ich kann makroökonomische Phänomene, Entwicklung, Einflussfaktoren nicht ausbeuten, weil sie halt sehr, sehr lange Zeiträume beanspruchen und Anlegerinnen und Anleger diese Zeit halt nicht haben. Jetzt stellt sich für mich dann natürlich ketzerisch die Frage, ob es dann nicht auch ein bisschen lange dauern würde, jetzt eine Small-Cap-Prämie auszubeuten, die ja jetzt die letzte Dekade ja auch nicht performt hat.
Ja. Also ich muss jetzt nur noch ein klein bisschen Wortklauberei betreiben. Nicht performt heißt ja nicht negative Renditen produziert, sondern einfach etwas schlechtere Renditen produziert hat als Large Caps oder der Gesamtmarkt. Ne? Also Factor Investing ist nie, wenn es da heißen würde, die so und so Faktorprämie hat nicht funktioniert oder nicht performt, heißt es nicht, dass sie, wie das häufig bei Stockpicking oder Market Timing ist, von aktiv gemanagten Portfolios, hat Verluste produziert oder in einem Desaster geendet, sondern einfach die Renditen waren ja mehr oder weniger 1-2 Prozentpunkte über einen bestimmten Zeitraum per annum schlechter als der Gesamtmarkt. Wir müssen berücksichtigen, in den letzten 15 Jahren, also seit dem Jahr 2009, ist ja der globale Aktienmarkt phänomenal gut gelaufen.
Phänomenal gut gelaufen.
Ja. Also historisch weit überdurchschnittliche Renditen.
Absolut.
Und auch in den letzten 18 Monaten, wir kommen ja gleich noch auf unseren ETF zu sprechen, den gibt es genau seit 18 Monaten, hatten wir wieder phänomenale Renditen. Der globale Aktienmarkt irgendwo in diesen 18 Monaten 30% plus oder noch mehr. Wenn ich jetzt dann 28% oder 32% mache, ne, das darüber reden wir. Nicht über irgendwie Totalverluste oder negative Renditen oder sowas. Ne? Letzten Endes kann man aus der Faktorforschung ableiten, dass, sagen wir mal, Quality-Aktien, Momentum-Aktien, Value-Aktien, Small-Cap-Aktien über lange Zeiträume irgendwo 1-3 Prozentpunkte per annum Outperformance generiert haben. Und diese Zeiträume, auch wichtig, auf die ich mich jetzt beziehe, die könnte man für den amerikanischen Aktienmarkt auf 1926 zurück beziehen, also fast 100 Jahre, da sind Daten vorhanden. Für Deutschland oder andere Märkte geht es nicht so weit zurück. Aber ich beziehe mich eigentlich nur auf Daten, die nach der Entdeckung dieser Faktorprämien, also die Value Faktor Premium als Beispiel wurde in den 70er Jahren, Mitte der 70er Jahren zum ersten Mal erforscht. Die Small Cap Premium Anfang der 80er Jahre. Ne? Und dann gibt's Leute, die sagen, ja, nach der Entdeckung dieser Faktorprämien, weil dann alle da reingegangen sind, in Anführungszeichen, wurden sie wegarbitriert oder wurden schwächer. Das Argument stimmt so nicht. Oder beziehungsweise sie wurden schwächer, aber sie sind immer noch stark genug, um profitabel ausgebeutet zu werden. Mhm. Und dem Argument kann man so ein bisschen begegnen, indem man sich, was die historischen Daten anbelangt, in erster Linie mal anschaut, was nach dieser sogenannten Entdeckung geschehen ist. Mhm. Ne? Und das mache ich auch. Ne? Also einfach, um sicher zu gehen, dass man nur die Daten, die quasi vermutlich repräsentativ für die Zukunft sind, betrachtet. Ne? Und in diesen 20 bis 40 oder 50 Jahren haben, davor sowieso, ja, ne, haben diese Faktorprämien, die ich jetzt schon mehrfach genannt habe, deutliche Outperformance relativ zum Gesamtmarkt oder dem anderen Ende des Spektrums produziert.
Wir blenden das hier einmal ein, zur besseren Übersicht. Ja. Sie haben ja auch da auf Ihrer Website das im Einzelnen dargestellt. Jetzt beispielsweise für die Small Cap Faktor Prämie haben wir 3,3% per annum, die halt
genau, sehr besser langfristig, ja,
das Renditepremium.
Und, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas, also jetzt muss ich so 2 Minuten so ein klein bisschen...
Ich bitte darum.
Ein bisschen die Statistiktheorie. Also Gott, es wird nicht schlimm. Es wird nicht.
Nein. Sonst säßen wir nicht zusammen.
Also angenommen, ich benutze jetzt einfach mal so ein Beispiel. Wir beide würden gegeneinander irgendeine Art von Würfelspiel spielen. Mhm. Und Sie haben Ihren Würfel, ich habe meinen Würfel. Mhm. Ne? Oder 2 Würfel. Und ich habe unerlaubterweise meine Würfel manipuliert. Mhm. Also die 6 ist die wertvollste Augenzahl jetzt in diesem Spiel. Und mein Würfel hat halt eine 10% höhere Wahrscheinlichkeit, dass eine 6 oben aufkommt, als ein nicht manipulierter, nicht gezinkter Würfel haben sollte. Ne? Also ich habe jetzt hier einen eingebauten Vorteil.
Ja. Ne?
Und Ihre Würfel sind ganz normal. Ne? Und wenn wir jetzt gegeneinander spielen und einmal würfeln, ist mein Vorteil nicht besonders groß. Ja. Ne? Weil auch trotz gezinktem Würfel kann ich natürlich eine 1 oder irgendwas zwischen 1 und 5 würfeln. Aber je länger wir spielen, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich kumulativ das Spiel gewinnen werde. Ne? Und das ist jetzt wichtig, die statistisch gesehen in einer gewissen Weise ist meine Chance, quasi beim nächsten Wurf vorne zu liegen und eine höhere Zahl zu würfeln als sie, auch da.
Ja.
Ne?
Ja,
also der Vorteil des gezinkten Würfels arbeitet für mich auch kurzfristig. Mhm. Ne? Aber in einer anderen probabilistisch oder wahrscheinlichkeitstheoretischen Betrachtung ist der Vorteil größer, wenn ich 100 Mal würfle oder einen Zeitraum von 100 Würfen betrachte, ne, dann ist es immer wahrscheinlicher, dass mein Vorteil sich tatsächlich auch manifestiert. Mhm. Aber er müsste sich eigentlich statistisch gesehen auch bei einem Wurf manifestieren.
Ja, ja,
und so ähnlich ist es ein bisschen mit Factor Investing. Also die Erwartung, die sogenannte erwartete Outperformance, die ist auch quasi auf einen Monat da. Mhm. Ne?
Ja.
Aber es ist wahrscheinlicher, dass sie sich manifestiert, wenn ich halt 10 Jahre warte oder 15 Jahre. Mhm. Und jetzt schließt sich der Bogen zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Also Factor Investing ist schlussendlich passives Investieren auf Buy-and-Hold-Basis, breit gestreut und unterscheidet sich gar nicht so fundamental von normalem, konventionellem passiven Investieren. Also breit gestreut, möglichst die ganze Asset-Klasse, Anlageklasse, also in unserem Beispiel den globalen Aktienmarkt investieren, keine Klumpen- und Konzentrationsrisiken, keine Einzelbranchen, keine Sektorwetten oder Einzelwertwetten. Der einzige Unterschied ist, ich tilte mein Portfolio halt Richtung Small Caps, Richtung Quality Aktien, Momentum Aktien. Ich habe aber immer noch Tausende von Aktien im Portfolio.
Mhm. Ne? Ja, ja.
Und deswegen wird mein Portfolio sich relativ ähnlich entwickeln, aber nicht exakt so wie ein konventionelles passives Portfolio. Mhm. Ja. Aber auf lange Sicht sollte sich halt diese moderate Outperformance per annum dann manifestieren. Ne? Aber ich bin, das ist mir wichtig zum Ausdruck zu bringen, letzten Endes, ich bin nahe am konventionellen passiven Investieren, habe so eine Chance auf eine moderate Outperformance, die per Zinseszinseffekt sich dann schon deutlich bemerkbar machen wird. Ich bin aber kein Stockpicker oder Sektorpicker. Mir kann kein Wirecard-Problem passieren.
Ja, absolut. Ja. Können Sie denn trotzdem, die Ausführungen sind natürlich bestechend, überhaupt keine Frage, können Sie denn trotzdem die Kritik verstehen, wenn dann halt Small-Cap-Investoren, es ist natürlich nur ein Faktor, den Fehler darf man nicht machen, haben Sie es schon angesprochen, aber dann sagen, über die 10 Jahre habe ich ja gar nicht.
Genau. Kann ich absolut verstehen. Außerdem, viele Wege führen nach Rom und nicht jeder will nach der gleichen Fasson oder muss nach der gleichen Fasson glücklich werden, also Gott im Himmel. Nur die Menschen, wenn man so will, sollten Factor Investing praktizieren, die grundsätzlich da irgendwo einen Sinn drin sehen. Mhm. Sie müssen jetzt nicht der Factor Investing Experte werden und so weiter, aber die diese, sagen wir mal, Logik irgendwo sympathisch finden oder einleuchtend finden. Ne? Wie gesagt, diese Faktoren sind aus der Forschung abgeleitet. Ne? Günstig bewertete Aktien haben höhere erwartete Rendite in der Zukunft, sagt auch Warren Buffett als Beispiel, der ein aktiver Investor ist und so weiter. Und also ich kann das verstehen, ne? Würde aber allerdings sagen, ne, der Sinn und Zweck von wissenschaftlich orientiertem, prognosefreien Investieren ist sowieso nicht, ich möchte jetzt zu einem gegebenen Zeitpunkt oder in einem gegebenen Zeitfenster, ob es jetzt 1 Jahr ist oder 5 Jahre, das best performende Asset oder die best performende Anlageklasse exklusiv im Portfolio haben. Der Sinn und Zweck ist richtig verstanden, ist, ich möchte erstmal Downside reduzieren, limitieren. Ich möchte kein Wirecard-Problem in meinem. Also wenn ich in 10 Aktien investiert habe und eine davon mit einem Anteil von einem Zehntel ist Wirecard und da habe ich einen Totalverlust.
Mhm, ja.
Na, das will ich nicht. Das ist schon mal Ziel 1.
Na klar.
Ja. Und ich möchte Ziel 2 irgendwo in der oberen Hälfte aller vergleichbaren Investoren ankommen über einen längeren relevanten Zeitraum, also ganz gewiss nicht 4 Wochen, die vollkommen irrelevant sind.
Brauchen wir nicht drüber zu sprechen, ja.
Und auch nicht 12 Monate sind letztlich irrelevant. Ne? Und je länger ich dabei bleibe und diszipliniert diesen Ansatz verfolge, desto weiter werde ich nach oben schwimmen. Ich werde aber nie der Beste sein.
Ja, ja.
Das ist nicht Sinn und Zweck dieses Spiels. Mhm. Ne? Sondern ich werde im oberen Fünftel oder im oberen Viertel, im oberen Fünftel, im oberen Zehntel letztens ankommen. Und dann wird immer irgendeiner um die Ecke kommen. Ja, Jim Simons mit seinem Medaillenfonds, der hat aber nochmal 10 Prozentpunkte per annum mehr verdient als du. Entschuldigung, abgesehen davon, dass das spezielle Argument wahrscheinlich sowieso falsch ist, aber angenommen es würde stimmen, wäre es ein Argument, das mich nicht tangiert. Das ist nicht mein Ziel gewesen, der Beste zu sein.
Ja. Wir müssen mal uns die Small Cap Prämie halt anschauen. Sagen auch viele Kritiker beziehungsweise des Small Cap Faktor Investierens, dass auch ein Paradigmenwechsel jetzt innerhalb dieses Small Caps Universums stattgefunden hat. Denn einerseits habe ich jetzt nur auf die USA bezogen. Ich weiß, Sie bevorzugen weltweite Daten, aber auf die USA bezogen habe ich jetzt im Small-Cap-Bereich gar nicht diese innovativen Unternehmen, sondern die Zusammensetzung hat sich auch stark geändert Richtung Old Economy, viel Industrie. Und gleichzeitig ist aber dieser Verschuldungsgrad auch der kleinen Unternehmen sehr, sehr stark gewachsen. Also dieser Zombie-Unternehmen, wenn man so möchte, der ist jetzt bei 45%, wenn mich nicht alles täuscht, vor der Finanzkrise waren es 27%. Hat das Einfluss jetzt auf Factor Investing, auch auf die Faktorprämie Small Size, oder ist das einfach eine andere Betrachtungsweise und ist das irrelevant?
Also es gibt natürlich solche Erwägungen und so weiter, ist auch legitim und ist auch gut, dass sowas geresearched wird. Mhm. Hat da irgendwo so ein Strukturwandel stattgefunden? Als Beispiel sind Large Caps Stichwort Netzwerkeffekte, Skalenökonomie und tausend andere theoretische Gründe, sind die jetzt strukturell nicht mehr, sagen wir mal, haben einen strukturellen Nachteil, den sie vor 20 Jahren, 30 Jahren nicht hatten. Haben Tech-Aktien einen strukturellen Vorteil, den sie vor 20, 30 Jahren nicht hatten? Gibt es solche Strukturbrüche in der Volkswirtschaft? Ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Es gibt die gleiche Aussage in Bezug auf die USA, ne? Die sind irgendwie als Volkswirtschaft und als Kapitalmarkt irgendwo strukturell besser, ne? Dynamischer, haben mehr Innovationen, Venture Capital, höheres Wirtschaftswachstum. Wenn man sich das genauer anschaut, haben wir auch schon mal gemacht, werden diese Argumente, diese Schlagworte extrem stark relativiert. Entweder sind sie ganz falsch oder sind nicht in dieser Stärke richtig. Kleines Beispiel, Startups, die angeblich in den USA, Stichwort Silicon Valley und so weiter, also eine viel größere Startup-Szene da ist und so weiter. Ja, das hat aber mit der Börse nichts zu tun. Startups sind halt nun mal nicht börsennotiert und werden es im Schnitt auch in den ersten 10 Jahren nicht. Die meisten Startups gehen schief. Und wenn sie dann börsennotiert werden, sind sie in den ersten 2 Jahren typischerweise besonders schlechte Investments etc. Also diese Argumente muss man stark relativieren. Zombie-Unternehmen, an diese Theorie glaube ich überhaupt nicht.
Okay.
Da haben wir riesige Datenprobleme, was also die Theorie von Zombie-Unternehmen anbelangt, die es früher angeblich nicht in dem Maße gegeben hat. Also ein riesen Datenproblem. Es fängt schon damit an, also zu jedem gegebenen Zeitpunkt, ob wir jetzt im Dezember 2024 sind oder im Dezember 1954, gibt's Zombie-Unternehmen, also Unternehmen, die letzten Endes ihre Kapitalkosten nicht reinverdienen und die bei, also die letzten Endes schlecht wirtschaften, die Kapital vernichten, Verluste produzieren oder zumindest ihre Zinskosten in einem gegebenen Zeitraum, ob es jetzt 2 Jahre sind oder 5 Jahre, nicht reinverdienen. Hat schon immer gegeben. Ja. Das ist Josef Schumpeter, Prozess der Creative Destruction. Ja. Unternehmen sind erfolgreich und andere Unternehmen sind nicht erfolgreich und verschwinden vom Markt. Das fängt schon damit an. Mhm. Also zu jedem Zeitpunkt gibt es mindestens ein Drittel aller Unternehmen, die irgendwo, zumindest auf der Basis der Daten aus den letzten 3, 4 Jahren, letzten Endes denkt man sich, wäre besser, wenn die nicht existieren würden oder die müssen eigentlich untergehen.
Ja, ja.
Ist die Frage, ist das vor allen Dingen für börsennotierte Unternehmen, ist das ein neues Phänomen? Ne? Und ich würde sagen, nein, weil die Forschung da einfach nicht zuverlässig genug ist. Also dann kommt hinzu, dass solche Dinge überwiegend eingepreist sind. Das ist ja das Geniale am Kapitalmarkt, an der Börse. Ne?
Das sind Informationen.
Ja. Also wenn ein Zustand schlecht ist, ne? Also ein Unternehmen zum Beispiel geringe Margen hat, geringe Profitabilität, ne? Heißt das überhaupt nicht, ich kann das nicht genug betonen, dass das eine schlechte Aktie ist.
Ne? Ja.
Wir haben 2 Unternehmen, A und B, und das eine hat halt eine hohe Gewinnmarge, egal wie definiert, EBITDA-Marge oder Umsatzrentabilität etc. Und das andere B hat eine viel schlechtere. Beide sind in der gleichen Branche unterwegs. Ne? Ist jetzt A automatisch die bessere Aktie? Nein, wissen wir nicht. Es kommt drauf an.
Ja.
Ich brauche es nicht weiter auszuführen, es kommt zum Beispiel auf die Bewertung an. Zu welchen Preis kaufe ich letztlich diesen Cashflow-Strom, ne? Und so weiter und so fort. So könnte ich fortfahren. Gibt es halt viele, viele Probleme mit dieser Zombie-Theorie. Und ich halte persönlich nicht viel davon.
Die Frage ist dann ja auch, gab es diese Situation ja vielleicht nicht schon einmal, ne? Dass man halt viel hochverschuldete Unternehmen halt hatte und sich dann gefragt hat, ja, ist das jetzt das Ende der Small-Cap-Prämie? Muss man ja auch dazu
sagen. Genau, ja. Also Small-Cap-Unternehmen sind tendenziell günstiger bewertete Unternehmen, weil sie risikoreichere Unternehmen sind. Sie haben einige Gesichtspunkte schon angesprochen. Sie sind schlechter diversifiziert. Also ein kleiner Anlagenbauer, ne, die Müller-Meyer-Schulze-Anlagenbau GmbH, in Klein-Kleckersdorf ist halt schlechter diversifiziert als Siemens oder General Electric.
Klar. Ne?
Hat weniger Kunden, weniger Produkte, weniger Ressourcen in vielerlei Hinsicht und ist schlecht, also schlechter diversifiziert, aber dafür ist sie eben auch günstiger, günstiger bewertet und so weiter und so fort. Also das war schon immer so und gleiche gilt für Schwellenländeraktien. Ich kann Unternehmen A und B haben, beide produzieren genau das gleiche Produkt. Mhm. Das eine ist halt in Südafrika angesiedelt und das andere ist in der Schweiz angesiedelt. Ja, haben den gleichen Umsatz, also machen 500 Millionen Umsatz oder was auch immer. Tendenziell wird das Unternehmen in Südafrika günstiger bewertet sein. Ich kriege die Aktie oder ein Euro oder Dollar Gewinn, halt eine Geldeinheit Gewinn wesentlich günstiger. Ne? Mhm. Und so wird ein Schuh draus. Also nicht diese, da sind wir wieder quasi bei der rein betriebswirtschaftlichen oder rein volkswirtschaftlichen Betrachtung, die ist häufig für sich genommen irreführend, wenn es ums Anlegen geht.
Ja, dann möchte ich gerne jetzt die wissenschaftliche Perspektive einmal wieder annehmen. Und zwar, wie lange muss ich denn eine Faktorprämie beweisen, um als solche zu gelten? Oder gibt es eine Definition?
Ja, sagen wir mal, die Frage ist wiederum sehr berechtigt. Es gibt irgendwo quasi so eine Zeitspanne, wo man, wenn die verstrichen ist und die Faktorprämie hat sich nicht manifestiert, es ist nicht positiv gewesen in dieser Zeit, dann würde man sagen, okay, also das ist jetzt ein Indikator dafür, dass da was nicht stimmt, dass sie vielleicht wegarbitriert wurde oder nicht grundsätzlich nie da war oder wie auch immer. Ne? Aber diese Zeitspanne ist sehr, sehr lang, dummerweise. Ne? Es tut mir ja leid, dass ich das sagen muss. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Ne? Eigentlich ist die fundamentalste Faktorprämie, die aber häufig nicht als Faktorprämie gesehen wird, ist aber wissenschaftlich gesehen eine, die sogenannte Equity-Prämie. Ja, ne? Also die Mehrrendite der Anlageklasse Aktien gegenüber dem sogenannten risikofreien Zins.
Absolut, ja.
Also wenn man so will, kurzfristige Staatsanleihen höchster Bonität. Ne? Nehmen wir jetzt mal, damit nicht wieder einer um die Ecke kommt und sagt, ja, Deutschland steht vor der Pleite oder so. Nehmen wir den US-Aktienmarkt, nur den US-Aktienmarkt. Die USA als Staat ist in den über 250 Jahren, seit sie existieren, noch nie pleite gegangen, haben ihre eigene Währung, kann eigentlich nicht Konkurs gehen. Da sind nahezu nur in der eigenen Währung verschuldet. Und wie gesagt, US-Staatsanleihen gelten weltweit als the risk-free asset, ne? Kurzfristige US-Staatsanleihen. Ja, ja. Ne? Und das Equity-Premium, also die Mehrrendite von US-Aktien relativ zu kurzfristigen US-Staatsanleihen, also dem risikoärmsten Investment der Welt, im Sinne von Volatilität, im Sinne von Liquidität, im Sinne von Default-Risk, Ausfallsrisiko, Währungsrisiko, Wechselkursrisiko gibt es sowieso nicht für einen Amerikaner in Dollar.
Ja.
Das ist irgendwo so 5-6 Prozentpunkte gewesen. Also real inflationsbereinigt hat der amerikanische Aktienmarkt, sagen wir mal so 6 Prozentpunkte in den letzten 95 Jahren mehr Rendite produziert als amerikanische Staatsanleihen, das risikofreie Investment. Jetzt schauen wir uns mal die Zeit von Februar, März 2000 an. Also vor 24 Jahren, grob gesagt. Soeben fängt die Dotcom-Blase an zu platzen.
Ja.
Der Tech-Sektor geht in die Grütze. Fußnote, kleine sarkastischer Kommentar. Und die 10 Jahre danach, also bis die 13 Jahre danach, Entschuldigung, bis Februar, März 2013. Mhm. Ja, 13 Jahre. In diesen 13 langen Jahren hat das risikofreie Investment den Aktienmarkt, den amerikanischen Aktienmarkt, outperformed. 13 Jahre lang habe ich mit Aktien weniger verdient als mit dem Sparbuch, auf gut Deutsch gesagt.
Ja, ja, ja.
Und jetzt sind wir im März 2013, Sie beide, und wir schauen zurück auf die vorherigen 13 Jahre und sagen, oh shit, Aktien als Anlageklasse, das ist ja wirklich Schrott. Ne? Ich habe unglaublich Volatilität, aber ich verdiene ja gar nicht mehr als mit einem völlig sicheren, nahezu null Volatilitätsinvestment. Soll ich Aktien jetzt in die Tonne geben? Ja, keiner würde das machen, hat aber Leute gegeben, die das gesagt haben. Ja? Und ich wollte damit nur zum Ausdruck bringen, leider ist der Kapitalmarkt und der Aktienmarkt im Speziellen halt ein Tier, das quasi sehr viele merkwürdige Verhaltensweisen aufzeigt und über lange, lange Strecken anders sich verhalten kann als quasi das Grundmuster. Mhm. Und Ihre Frage war Faktorprämien. Also eine Faktorprämie kann 10 Jahre lang schlechter unterperformen, nicht null Renditen produzieren, sondern schlechtere Renditen als der Gesamtmarkt. Mhm. Wie gesagt, das ist immer sehr wichtig, also weil das für diejenigen, die sich nicht, die nicht vertraut sind mit dem Thema, denken, oh ja, ich habe hier 10 Jahre lang Verluste, das ist ja nicht der Fall.
Ja, ja, ja. Ja.
Sondern ich verdiene ein bisschen weniger. Ja. Ja, und sie können auch 10 Jahre natürlich deutlich bessere Renditen, sehr langfristig produziert sie ja auch bessere Renditen herstellen. Aber die 10 Jahre, jetzt mal als Faustregel, die sind leider noch nicht ausreichend lange, um quasi sagen zu können, nee, diese Faktorprämie ist tot.
Ne? Ja,
und da haben wir halt unser Problem. So grob gesagt, 2 von den 5, 6 wichtigsten Faktorprämien haben in den letzten 10 Jahren, sogar in den letzten 14, 15 Jahren unterperformt, die anderen nicht.
Ja, ja.
Und was können wir jetzt daraus ableiten? Leider nichts.
Ja, wir können es aber auch nicht greifen. Ne? Also nicht in dem Sinne, sondern wir können ja nur sagen, Faktorprämien gibt es in dem Sinne, dass wir sehr, sehr lange Zeiträume halt betrachten müssen und jetzt nicht sagen können, 10 Jahre gab es jetzt
so
minder
oder so.
Performance, sage ich jetzt mal, das ist es jetzt damit gewesen.
So ist es. Und schön wäre es, wenn es anders wäre, ne? Wenn wir irgendwie ganz kurze Zeiträume nutzen könnten, die endgültig irgendwas beweisen, aber so funktioniert halt Kapitalmarktforschung nicht. Im Endeffekt ist es das Gleiche mit in der Medizin oder in anderen Wissenschaften. Ne? Sie können irgendwo so eine klinische Studie machen zu Medikament X oder Y oder Therapie Z und da haben Sie 500 Leute drin und das scheint alles wunderbar zu funktionieren. Aber eine klinische Studie mit 500 Personen ist halt nicht ausreichend.
Ja.
Sondern sie brauchen nochmal 5 andere Studien mit nach idealerweise mehr Leuten. Und erst wenn alle da sind, alle Ergebnisse da sind, können sie ein Ergebnis ableiten, das aber auch nicht endgültig ist.
Mhm.
Es ist eine Tendenzaussage, die aber dann, je mehr Studien da sind und je mehr Leute letztlich Gegenstand dieser Studien waren, umso zuverlässiger wird.
Ist dann natürlich immer so ein bisschen enttäuschend für Anlegerinnen und Anleger, die dann ja immer sehr praktikabel daran gehen wollen und sagen, okay, wie lange muss das dauern? Wie lange darf ein Verlustzeitraum halt sein? Und das lässt sich halt schwer greifen. Oder ist es schon wegarbitriert und so? Das macht Faktorinvesting.
Genau,
halt
ja, aber ich kann nur noch mal sagen, und ich will mich jetzt nicht rausreden, das gilt für Aktien investieren, und für Krypto investieren ganz genauso.
Ja, ja. Ja.
Wenn Sie Bitcoin in den gut 14 Jahren, die es jetzt Bitcoin gibt, haben Sie sechsmal ein Maximum Drawdown, der 50% überschritten hat, gehabt. Ne? Und jedes Mal könnten Sie sagen, nee, das war es dann wohl. Und das wurde ja auch teilweise gesagt.
Ja, ja. Ja?
Und da schließt sich wieder der Kreis zur Kapitalmarktgeschichte, ne? Dass Sie einfach sehen, okay, einzelne nationale Märkte können 15 Jahre und auch der globale Aktienmarkt mehrere Jahre negative Renditen, negative Realrenditen oder zumindest ein negatives Equity Premium, also weniger als ein Sparbuch. Und ich kann daraus leider noch nichts Endgültiges ableiten. Und das ist ja auch irgendwie in dem Sinne wichtig. Warum haben wir in Deutschland nur irgendwie 15% aller Haushalte in Deutschland, je nach Zahlenquelle, haben Aktien.
Ja.
In den USA über 60%.
Ja, ja.
Stichwort Altersvorsorge, Altersarmut. Weil die Amerikaner begriffen haben, bing, ding, dong, begriffen haben, 2 Dinge. Der Aktienmarkt ist, Aktien sind die rentabelste Anlageklasse eigentlich überhaupt. Aber sie sind saumäßig volatil.
Ja. Ja,
es kann mehrere Jahre rückwärts gehen.
Mhm. Ja. Klar.
Und trotzdem investiere ich in Aktien. Die Deutschen mit ihrer Risikoaversion, mit ihrer Angst, mit ihrer Null-Risiko-Philosophie, die teilweise von Politikern wie Olaf Scholz noch verstärkt wird,
ja. Ja,
die haben das leider nicht so verstanden oder seltener verstanden. Und dieses Verständnis, so quasi mit Durststrecken und mit Volatilität umgehen zu können, das zeichnet wirklich einen guten Kapitalmarktanleger aus. Egal, ob er in Krypto anlegt, in Hochzinsanleihen, in Aktien und eigentlich in vielem anderen, was anders ist als das Sparbuch. Das gilt für Sammlerobjekte, ne? Luxusuhren, Whisky, Immobilien, klar, genauso. Ne? Der Münchner Immobilienmarkt hat von 1991 bis 2007, der Münchner Immobilienmarkt, der angeblich nur steigen kann, 40% an Wert verloren, real, inflationsbereinigt. Ja. Ne? Und danach, ab 2007, 2008, ging es spektakulär nach oben.
Ja. Da tut es eine ganze Kaskade von Themen auf. Ich sehe schon, wir müssen einen Folgetermin vereinbaren. Ich führe noch einmal kurz darauf zurück. Faktor Investing. Es ist jetzt auch ein Fehler, wir sind jetzt von der Small Cap Prämie gekommen, nur diese zu betrachten oder überhaupt nur eine Faktorprämie zu betrachten beziehungsweise darin zu investieren. Ich sollte auf mehrere setzen und auch dort diversifizieren. Alles klar. Es lassen sich aber nicht alle kombinieren. Welche sollten denn kombiniert werden? Schon mal vorausgeschickt, wir kommen ja noch auf Ihren ETF
da. Ja, genau. Also richtig, für Factor Investing gilt auch, Sie haben es wunderbar angedeutet, das Thema Diversifikation, nicht alle Eier in einen Korb legen. Dann sind wir quasi beim sogenannten Multifaktor investieren. Und was funktioniert besonders gut in Kombination? Ne? Zwei, drei Kombinationen, die sehr gut funktionieren, ist Small und Value. Also Small Value Aktien rentieren besser als Small Value allein, Small allein und Value allein.
Gibt es in der Kombination auch als Multifaktor ETF?
Ne? Genau, da sind wir schon, gibt es als Multifaktor ETFs und auf extra ETF kann man die auch dann finden. das ist sozusagen zwei Faktoren, also Multi, ja, sobald ich mehr als eine Faktorprämie im Portfolio habe, können wir von Multifaktor Investing sprechen. Small und Quality funktioniert sehr gut. Mhm. Also mit anderen Worten, Small Quality ist besser als Small allein und Quality allein. Oder anders formuliert, der Quality-Effekt ist im Small-Cap-Bereich stärker als im Large-Cap-Bereich. Zwei Formulierungen für den gleichen theoretischen Hintergrund. Momentum ist so ein bisschen im Englischen würde man sagen, the odd man out, also der Spezialfall, der kuriose Fall, der Loner oder nicht Loser, der Loner. Also das ist eine Faktorprämie, die man sich zusätzlich zu anderen Faktorprämien ins Portfolio holen kann, aber die nicht unbedingt gut funktioniert, zum Beispiel mit Value. Also Value und Small schließen sich im Grunde genommen aus. Also ein Value-Momentum-Faktor ETF, den werden Sie nicht sehen, weil das nicht funktioniert. Ja. Also gute Aktien, die sozusagen gute Momentum-Aktien sind oder aus einem Momentum, aus einer Momentum-Perspektive zu bevorzugen sind, wären aus einer Value-Aktie schlecht, aus einer Value-Perspektive schlechte Aktien. Mhm. Die haben quasi eine negative Korrelation. Und aber trotzdem könnte es Sinn machen, Value-Aktien im Portfolio haben, die zu einem bestimmten Zeitpunkt outperformen und Momentum-Aktien, die zu einem bestimmten Zeitpunkt outperformen, nur nicht im gleichen Index, Value-Momentum. Ne? Und das ist ja das Geheimnis der Diversifikation. Ne? Diversifikation bedeutet immer, ich möchte zwei Dinge haben im Portfolio, die sich zu einem gegebenen Zeitpunkt bzw. einem gegebenen Zeitfenster unterschiedlich entwickeln. Mhm. Ja. Eins muss besser sein als das andere.
Ja.
Ist ja logisch. Ja. Und die sollen sich nicht gleich entwickeln. Ne? Dann sind sie keine Diversifizierer füreinander. Small und Investment, da gibt es keine große Beziehung. Also das ist quasi über die Investmentprämie ist über das Größenspektrum, soweit wir wissen, neutral, ne? Die funktioniert für große und kleine Aktien genauso gut und so weiter. Also in unserem ETF haben wir 5-Faktor-Prämien letztlich drin und haben die in einer Weise kombiniert, von der wir glauben, dass es besonders klug ist im Sinne von Diversifikation und im Sinne von diesen Interaktionseffekten, die ich jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet habe.
Mhm. Jetzt haben wir schon gesehen, was macht die Small Cap Prämie, wie kann ich kombinieren, wie sollte ich kombinieren und ja, ich sollte kombinieren, schließt jetzt natürlich die Frage an auch, wir hatten im Vorgespräch schon diesen Zoo der Faktorprämien. Mhm. Wie viel Faktorprämien werden denn noch entdeckt werden? Gut, wäre jetzt schwierig zu beantworten, aber worauf ich halt hinaus will, ist, vielleicht macht sich da die Industrie ja auch so ein bisschen oder die Wissenschaft einen schlanken Fuß und sagt, ach hoppla, da habe ich ja wieder was gefunden. Mhm. Was ist davon zu halten?
Ja, Sie haben das Stichwort Faktor Zoo, ne? Das hat mein Wissenschaftler geprägt, diesen Begriff, so ein bisschen sarkastisch. Es gibt 500, 600, je nach Zählweise, sogenannte Faktorprämien, die irgendjemand mal untersucht hat, die dann im allergrößten Maße wieder in der Versenkung verschwunden sind, weil nie jemand irgendein Produkt, ein ETF oder sonst was darauf abgestellt hat oder aufgelegt hat und oder weil andere Forscher das nie repliziert haben, nie nachgeprüft haben. Und so funktioniert Forschung. Das ist in der Pharmaforschung bei Medikamenten genau das Gleiche. Wir haben irgendwie 6, 7, 8 Standard-Schmerzmedikamente, aber es wurden Tausende von Substanzen, Wirkstoffen erforscht und Gott sei Dank. Ne? Ja. Und würde jetzt jemand sagen, okay, ja, es gibt 20.000 schmerzstillende Wirkstoffe, die mal erforscht wurden, wie finde ich jetzt den richtigen? Ne? Ich orientiere mich an dem, was letztlich in der Wissenschaft und unter praktizierenden Ärzten der Konsensus ist, der Mainstream ist, unter diesen 20.000, die Paracetamols und Ibuprofens und so weiter, die sich als nach Meinung von Fachleuten als die letztlich besten oder zuverlässigsten herauskristallisiert haben. So ähnlich ist in der Faktorforschung auch. Es gibt 5, 6 Faktorprämien, die quasi die herrschende Meinung darstellen. Man könnte noch viele andere nennen, daher Stichwort Faktor Zoo. Und es gibt in Deutschland 2.500 ETFs, extra ETF hilft, die richtigen für sich selber rauszufinden, aber angenommen, es würde nur 250 geben und wenn man bedenkt, ETFs wurden vor 30 Jahren erfunden, ich weiß nicht, irgendwo 1997 gab es vielleicht nur 250, ne? Weil 93 kam der erste ETF raus. Mhm. Jetzt haben wir fast 10.000 ETFs auf der Welt. In Deutschland allein bei 2.500, 3.000, ich weiß nicht.
Etwa. Ja. Mhm. Europa 3.500.
Ja. Mhm. Die vertrieben werden. Jetzt könnte einer sagen, ach ja, das ist ja furchtbar. Ich mir war die Welt mit 250 ETFs vor 25 Jahren lieber als jetzt die Welt mit.
Das
im Grunde genommen war es einfacher, unter 250 den richtigen zu finden, als unter 3.500.
Ne? Ja, ja.
Aber trotzdem muss ich doch einsehen und akzeptieren, dass es besser ist, 3.500 zur Verfügung zu haben, als nur 250.
Ja, das ist wohl richtig.
Ja.
Und einer davon ist Ihr ETF, in 2 Ausgestaltungsformen natürlich. Und wenn wir uns jetzt Ihre Strategie einmal anschauen, ne, die ja auch in dem ETF halt auf Faktor Investing setzt, gleichzeitig aber auch mehrere Filter darüber legt, ist es ja so, dass man als Anlegerinnen und Anleger ja schon etwas Wissen mitbringen sollte, um auch das Produkt zu verstehen, weil es ist ja auch sehr, sehr wichtig, das Produkt zu verstehen. Haben Sie da vielleicht so eine kleine Handreichung für die Anlegerinnen und Anleger, das zu verstehen?
Genau,
oder können Sie die Einstiegshürde niedriger machen?
Wieder sehr, sehr gute Frage. Ja, also man sollte grundsätzlich nur in Dinge investieren, die man einigermaßen versteht. Man muss jetzt nicht, also ich kaufe mir ein Auto, ne, und ich werde jetzt auch nicht deswegen zum Automechaniker, beziehungsweise ich muss nicht vorher eine Automechanikerlehre erfolgreich absolviert haben, damit ich sinnvoll ein Auto nutzen kann.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Aber es hilft auf jeden Fall, gewisse Grundkenntnisse zu haben von einem Auto und ob jetzt, was ist ein Verbrennermotor, E-Auto und wenn ich Reifen wechseln kann, kann ich eine Menge Geld sparen oder kleinere Sachen in meinem Auto selber wieder reparieren kann und so weiter. In dem Sinne sollte man nur Sachen, die man vom Grundsatz her irgendwo versteht, in sein Portfolio holen. Wir haben auf unserer Website sehr, sehr viele Informationen, High Level und sehr granular, also beides zu unserem ETF. Es gibt natürlich das Factsheet und das sogenannte Kit. Mhm. Und ich glaube, wer eine halbe Stunde investiert, Factsheet und Kit liest und vielleicht mal einen Blick auf unsere Website wirft, der wird eine der oder die wird eine gute Vorstellung davon bekommen, was unser ETF tut. Man muss jetzt diese ganzen Feinheiten, zum Beispiel die, wie wir es genannt haben, Loser Screens, die zwei Loser Screens, dass wir keine IPO-Aktien, also Aktien, die gerade eben erst ihre
Notierung bekommen haben.
Genau, ihr erstmaliges Börsenlisting drin haben, die werden rausgefiltert, weil die statistisch gesehen einfach in den ersten, grob gesagt, 24 Monaten nach dem Börsengang schlechte Investments sind. Aktien, die von denen man weiß, dass sie stark von Hedgefonds geschortet werden, also leer verkauft werden. In anderen Worten, gibt viele oder ein nennenswerter Teil des Aktienumlaufes für eine bestimmte Aktie, da wird drauf spekuliert, dass die Kurse nach unten gehen. Von diesen Aktien sollte man eher auch die Finger lassen. Statistisch gesehen sind das in dem Moment keine guten Käufe und solche Sachen. Aber das muss man ja gar nicht alles verstehen, weil das sowieso nicht die kriegsentscheidenden Elemente in der Konstruktion unseres ETFs sind. Wichtig ist, es ist ein global diversifizierter Aktien-ETF, der Index, der ihm zugrunde liegt, hat sozusagen aus den rund 9.500 Aktien, die es global gibt, 5.000 rausgefiltert, die aus unserer Sicht auf lange Sicht die attraktiveren sind, die also ein bisschen der Tendenz nach kleiner sind, Small-Cap-lastiger sind, Value-lastiger sind, Quality-lastiger sind, Momentum-lastiger sind und so weiter. Und aber im ETF selber ist eine optimierte Stichprobe von etwa 3.500 aus diesen 5.000 Aktien drin, um die Kosten in einer vernünftigen Größenordnung zu halten.
Da kommen wir auch noch drauf. Eine Frage, die häufig gestellt wird, aber eine Frage, die ich mir halt auch gestellt habe, ist, auf Ihrer Seite heißt es, der ETF betreibt Ultradiversifikation. Diversifikation ohnehin wichtig. Passt das denn damit zusammen, Ultradiversifikation und das, was der ETF tatsächlich tut? Denn Sie haben ja schon angesprochen, 9.500 Aktien. In Ihrem ETF sind es allerdings, 5.000.
Genau, ja.
Da wird ja schon sehr viel ausgeschlossen. Gleichzeitig hat man noch mehrere Filter drüber, ESG-Filter, Loser-Screening und so weiter. Steht das nicht im Gegensatz zu Ultradiversifikation?
Also, nee, das tut es meines Erachtens nicht. Wir wollen ja gerade, also Diversifikation ist ein Thema, da könnten wir auch ein eigenes Video draus machen. Jeder, glaube ich, hat eine gute grobe Vorstellung, was es ist. Also so nach dem Motto, nicht alle Eier in einen Korb und auf viele verschiedene Dinge, die wenig korrelieren, setzen. Ne? Also 5 Tech-Aktien, ein Portfolio aus 5 Tech-Aktien, amerikanische Tech-Aktien, ist nicht diversifiziert. Es ist theoretisch ein klein bisschen besser diversifiziert als eins aus 2 Tech-Aktien.
Ja, aber das kann man sagen.
Aber weil Tech-Aktien einfach hochgradig gleichgerichtet sich im Zeitablauf entwickeln. So wie alle Immobilien in einer Straße, die werden sehr wahrscheinlich sehr ähnliche Preisentwicklungen haben über einen gegebenen Zeitraum. Ne? Und wir nehmen wir jetzt mal den berühmten MSCI World. Ne? Ich versuche sozusagen konkret zu werden. Ne? Immerhin per heute so 1.400 Aktien, waren auch schon mal mehr, 1.600, aber es werden weniger, weil weil dieser Index eigentlich nicht so gut diversifiziert ist. Warum ist er nicht so gut diversifiziert? Weil er ein unglaubliches Klumpenrisiko in den USA hat. Über 70% dieser 1.400 Aktien sind amerikanische Aktien. Der Tech-Sektor, einer von 12 Sektoren, also Makrobranchen, ist auch im MSCI World doppelt so hoch wie im quasi MSCI World ex USA. Ne? MSCI World ex Tech, so muss ich sagen, das war jetzt ein falscher Gedanke. Ne? Also wir haben ein unheimliches Klumpenrisiko in den Stichwort Richtung USA und Richtung Tech-Sektor in diesem Index, obwohl 1.400 Aktien drin sind. Und das ist irgendwo so eine Einschränkung von guter Diversifikation. Ne? Es ist eine Einschränkung deswegen, weil historisch gesehen der Tech-Sektor nicht outperformed hat. Das habe ich schon öfter in der Öffentlichkeit gesagt. Vielleicht ist es für den einen oder anderen Zuschauer heute neu. Also wenn ich, zum Beispiel in den letzten 40 Jahren hat der Healthcare-Sektor den Tech-Sektor outperformed. Warum nehme ich jetzt die letzten 40 Jahre? Weil vor gut 40 Jahren das Internet erfunden wurde. Wenn ich noch weiter zurückgehe, ist es noch klarer. Ne? In den letzten 15 Jahren hat der Tech-Sektor alles andere outperformed. Ne? In den 10 Jahren von, wie vorhin schon mal angedeutet, von Anfang 2000 bis Ende 2009 war Tech der größte Loser-Sektor von allen, weil die Internet-Bubble geplatzt ist. Damals waren es halt Internet-Aktien, jetzt sind es KI-Aktien KI-nahe Aktien. Ne? Also Diversifikation funktioniert, aber ich möchte auch wirklich Klumpen- und Konzentrationsrisiken in Branchen und in Ländern vermeiden. Und das tut unser ETF besser als beispielsweise ein MSCI World ETF. Und von den 9.500 Aktien, die das Universum darstellen, also das ist die Grundgesamtheit, aus der alle, mehr gibt's halt nicht, ne? Gäbe noch 40.000 Microcaps, das sind aber mehr oder weniger in Anführungszeichen GmbHs, börsennotierte GmbHs, die können Sie und ich gar nicht kaufen.
Ja, ja, klar, ne? Absolut.
Sind auch technisch gesehen gelistete Unternehmen oder formalistisch betrachtet. Aber die tatsächlich kaufbaren, das sind 9.500. Und davon im Grunde genommen 5.000 im Portfolio zu haben, und bei diesen 5.000 Klumpen und Konzentrationen zu vermeiden, die ich gerade verwendet habe, das würde ich sagen, ist Ultradiversifikation und auch Einzelwertkonzentration. Ich habe halt nicht Apple mit fast 5% im Portfolio, sondern mit 1%.
Ja, ja, genau. Also Sie sprechen jetzt auf den Cap an, ja, der Einzelwerte bei 1%.
Ja. Genau. Das nennen wir Ultradiversifikation. Ich glaube, die Börse Düsseldorf hat uns die zweifelhafte Ehre zuerteilt, mal vor einem halben Jahr oder dreiviertel Jahr, das Börsenunwort des Jahres.
Oh, also so schön.
Da habe ich mich persönlich echt gefreut. Ich fand das lustig.
Gab es eine Übergabe von einem Preis? Waren Sie da?
Nee, leider nicht.
Die goldene Himbeere bei den
Filmen. Aber ich finde, Gott im Himmel muss jetzt nicht alles immer gleich wörtlich nehmen.
Nein.
Im Endeffekt geht es darum, Diversifikation, also sich nochmal abzugrenzen von sogenannter Diversifikation oder Scheindiversifikation und daher unser Begriff, wo wir quasi mit dem gesunden Menschenverstand ökonomischer Logik noch versuchen, ein klein bisschen mehr rauszuholen.
Ja, macht Sinn. Jetzt haben Sie sich natürlich oder Ihren ETF mit dem MSCI World verglichen. Dagegen ist er natürlich sehr gut diversifiziert. Gegenüber dem MSCI ACWI ist es so in line, würde ich jetzt mal behaupten, ne, durch diesen Cap. Mit dem MSCI ACWI IMI, also All Country World Investable Markets, gibt es jetzt auch eine sehr hohe Korrelation. Inwiefern brauche ich dann jetzt noch Faktor Investing?
In den 18 Monaten, seit unser ETF da ist, gab es in der Tat eine sehr hohe Korrelation. Ne? Das drückt zum einen erstmal aus, beides sind, wenn man so will, Welt-AG-Investments, also in beiden sind Schwellenländern drin und Small Caps und so weiter. Und deswegen würde ich auch erwarten, oder hat sich auch bestätigt, dass auf lange Sicht diese Indizes eine relativ, oder dieser Index und die entsprechenden ETFs, der ACWI IMI und unser ETF oder die beiden zugrunde liegenden Indizes, eine hohe Korrelation aufweisen. Aber es kann, wenn die, ich sag jetzt mal, Trendwende kommt, der jüngste Tag, jetzt werde ich wieder pathetisch, mit anderen Worten, die Outperformance des US-Aktienmarktes und die Outperformance des Tech-Sektors gehen zu Ende. Diese beiden Segmente des Weltaktienmarktes haben, grob gesagt, in den letzten 10, 15 Jahren die entsprechenden Gegenstücke in regionaler oder in branchenmäßiger Sicht deutlich outperformed. Wenn dieser Streak, wenn man so will, Hot Streak, zu Ende geht, dann in dem Moment werden der besagte ACWI IMI Index und unser Index bzw. die ETFs nicht mehr so stark korrelieren, sondern da werden wir dann
sind Sie vorne.
Letztlich einen großen Vorteil haben. Diese beiden Segmente, die ich gerade genannt habe, sind sehr hoch bewertet. Die USA sind etwa 50% höher bewertet als der restliche Aktienmarkt, also die Welt ex-USA. Und der Tech-Sektor ist etwa 100% höher bewertet als die anderen 11 Sektoren zusammengenommen. Ne? Mhm. Und wann sich diese Ungleichgewichte, könnte man fast sagen, korrigieren werden, quasi wann die Rückkehr zur Normalität geschieht, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ne? Weil ich keine Prognosen treffe, kurz- und mittelfristig auf jeden Fall nicht. Und weil das einfach unseriös wäre, das kann keiner prognostizieren. Dass es aber sehr wahrscheinlich ist, dass in den nächsten Jahren sowas kommt, davon bin ich überzeugt. Und dann müssten diese beiden Indizes sich auseinanderentwickeln für eine gewisse Zeit. Und zwar in dem Sinne, dass unser Index und der ETF, der darauf aufsetzt, dann outperformt. Und wie gesagt, Tech ist kein Outperformer-Sektor. Die USA seit dem Zweiten Weltkrieg und die Zeit davor ist nicht repräsentativ, weil die restlichen Länder, Deutschland, Japan, Frankreich etc., Großbritannien im Zweiten Weltkrieg und im Ersten Weltkrieg stark beeinträchtigt wurden. Aber es wird halt keinen dritten Weltkrieg geben, in dem wieder nur die USA profitieren.
Ja.
Das ist das Szenario. Also deswegen glaube ich, wir werden da auf lange Sicht so eine Rückkehr zur Normalisierung oder zur Normalität sehen. Mhm. Und das müsste unserem ETF dann zugutekommen.
Ja, was den Anlegern zugutekommen sollte, wären vielleicht geringere Kosten. Das heißt dann immer so, ja, der Gerd-Kommer ETF, der ist mit 0,5 TER vergleichsweise teuer. Ne? Vor allen Dingen, wenn wir jetzt den ACBI-IMI dagegen halten, ist ein anderer Ansatz, keine Frage. Man müsste jetzt natürlich vergleichen mit Portfolio-ETFs von Kollegen. Können Sie denn vielleicht eine Aussage treffen oder können Sie vielleicht sagen, wann wird es denn günstiger?
Genau. Also die Frage ist selbstverständlich berechtigt und jeder möchte lieber günstiger einkaufen, ob es jetzt der Sportwagen, die Lieblingsklamotten oder Sneakers oder der ETF, der Lieblings-ETF ist, verstehe ich absolut. Generell gibt es einen Abwärtstrend bei ETF-Fees und seit ETFs vor gut 30 Jahren erfunden wurden, eine der genialsten Finanzinnovationen überhaupt. Und das ist eine tolle Sache, dass die Fees immer weiter runtergehen. Keine Fondsgesellschaft, auch nicht die größte, iShares, und auch nicht eine der größten, nämlich Legal & General, die letztlich mit uns zusammen unseren ETF betreiben, wird sich diesem Trend entziehen können auf die Dauer. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass unsere Fees nach unten gehen müssen, selbst wenn ich es nicht wollte, müssten sie es runtergehen. Die Entscheidung über so eine Fee-Reduktion, die können nur quasi die beiden Partner, nämlich Legal & General und wir zusammen treffen. Ne? Und was schön ist, dass wir inzwischen in den 18 Monaten über 400 Millionen Euro Kundengelder, Anlegergelder gewinnen konnten. Also irgendwo zum Ausdruck kommt, der ETF wird angenommen. Und je mehr Volumen hat, desto ein ETF hat, desto höher ist die Chance, die Kosten zu senken. Ich muss auch noch sagen, bitte mir das glauben. Ne? Wenn man unseren ETF mit anderen Multifaktor, global diversifizierten Multifaktor-ETFs vergleicht, also nicht nur USA, Multifaktor-ETF in den USA, ist alles am billigsten, die Schwellenländer und Small Caps mit drin haben, dann ist dieses Gebührenniveau im Prinzip ganz normal im Rahmen. Ne? Und es kostet mehr, so einen anspruchsvollen ETF zu betreiben, als jetzt quasi so ein sogenanntes Plain Vanilla, einfache Vanille-Produkt. Aber der Trend wird nach unten gehen. Ich kann nur nicht sagen, wie schnell und wann.
Für wen ist denn der ETF dann tatsächlich was? Wir haben jetzt schon mal festgestellt, bisher, aber wir haben 18 Monate. Ne? Ja. Also das ist ja auch keine lange Spanne. Genau. Das müssen wir wirklich dazu sagen. Ich habe jetzt bisher kein Renditepremium, so in dem Sinne, wie es ja Faktor Investing halt mir suggeriert. Ist im Vergleich jetzt zu dem ACWI teurer. Mhm. Für wen ist der ETF etwas?
Also ich denke, jemand, der in die Welt AG, ich mag diesen Begriff, investieren möchte, also den börsennotierten Teil der Weltwirtschaft, weil das ein inhärent resilienter Organismus ist, ein antifragiler, wie Nassim Taleb sagen würde, Mechanismus ist, ohne dabei bestimmte Klumpenrisiken im Portfolio zu haben, die wir jetzt ja mehrfach angesprochen haben, und gleichzeitig denkt, okay, also diese Idee mit Factor Investing, die finde ich sympathisch, das kann ich irgendwo nachvollziehen, diese Logik. Diese Person, männlich, weiblich, egal, für die wäre unser ETF als Langfristinvestment, also zum Vermögensaufbau, zur Altersvorsorge, glaube ich, eine gute Lösung. Für einen ETF-Sparvertrag oder auch als Einmalinvestment oder kombiniert. Mir wäre es am liebsten, wenn Menschen, die wirklich einen langfristigen Horizont haben, in den ETF investieren. Wenn sie irgendwann mal enttäuscht sind von dem ETF, können sie ihn jederzeit verkaufen. Aber vom Grundsatz her wäre es mir am liebsten, wenn Menschen investieren, nicht so im Sinne von rein, raus, hin und her, hat der jetzt die letzten 12 Monate alles andere geschlagen oder auch nicht, sondern für den Vermögensaufbau oder den Schutz vorhandenen Vermögens, dieses Bewahren vorhandenen Vermögens, dafür ist dieser ETF letztlich gebaut worden, als Mittel zum langfristigen Vermögensaufbau und zur Altersvorsorge.
Ist für Sie noch interessant, vielleicht Ihr Konzept des Weltportfolios als ETF rauszubringen, oder ist das uninteressant jetzt, wo der Factor Investing ETF draußen ist?
Also das Weltportfolio im Sinne von einem Zwei-Säulen-Prinzip, dass ich hier den risikobehafteten Portfolio habe, das im Wesentlichen der Weltaktienmarkt, die Welt AG und dann eben dazu in einer sinnvollen...
Was ja Multi-Asset-Ansatz wäre.
Portfolio-ETFs oder wie auch immer man das sagen könnte, Multi-Asset-ETFs, Mischung 60, 40 oder was auch immer. Ja, grundsätzlich ist das eine interessante Idee, weil es da draußen sehr viele Privatanleger gibt, die sagen, erstens, ich möchte nicht 100% in Aktien investieren, weil mir das zu rasant ist sozusagen, also zu volatil ist. Oder ich möchte es erstmal jedenfalls noch nicht. Ich bin noch Anfänger und ich möchte das erstmal beobachten auf etwas moderaterer Schärfe, wenn man so will. Und es gibt eben auch viele, die sagen, ich möchte eine einfache Lösung. Ich möchte nicht 7 ETFs im Depot haben oder sowas. Ich könnte so eine Multi-Asset-Lösung natürlich auch aus einzelnen ETFs selber bauen. Ne? Und dann muss ich aber auch Rebalancing betreiben etc. Also diese Ideen bzw. Konstellationen gibt es und selbstverständlich, und das wäre interessant, diese Nachfrage quasi auch befriedigen zu können. Also insofern, wer weiß, ob wir da noch was bringen werden. Ja.
Wissen Sie noch nicht? Oder wann Gerd Kommer Weltportfolio ETF?
Ich denke, wir und unsere Partner denken darüber nach, aber das wird sicher nicht in den nächsten 6 Monaten kommen. Mhm. Und ich kann auch leider oder wie auch immer keine endgültige Aussage dazu treffen. Aber grundsätzlich ist es ein interessanter Gedanke. Und ich denke, Portfolio-ETFs und Multi-Asset-ETFs sind eben für Menschen, die in die Kategorie fallen, Anleger, die in die Kategorie fallen, die wir gerade beschrieben haben, schon eine grundsätzlich interessante Sache.
Ja. Langfristiges Investieren, wichtiger Punkt. Wir haben es jetzt, glaube ich, sehr häufig herausgearbeitet. Gibt es denn etwas, wo Sie kurzfristig mit heißem Herzen einfach mal investiert haben und gesagt haben, das nehme ich jetzt mit, das ist eine Opportunität, da gehe ich rein?
Also vor einiger Zeit habe ich auch meine ersten Krypto-Investments getätigt. Ja, ich habe auch schon gut verdient.
Sehr gut.
Ich denke, die Zulassung von Krypto-ETPs in den USA Anfang 2024 war ein wichtiger Meilenstein. Mhm. Das hat quasi so die Kryptowelt oder zumindest die zwei, drei wichtigsten Kryptowährungen so ein bisschen in den Mainstream reingeholt und auch das politische Risiko, was vorher bestand, nämlich dass die SEC, also die wichtigste Aufsichtsbehörde der Welt, im Grunde genommen sagen würde, nee, Krypto darf nicht an Privatanleger in den USA vertrieben werden.
Ja.
Das Risiko ist weg.
Ne? Ja, ja.
Damit hat so eine Art, ich würde jetzt nicht sagen Ritterschlag, das ist ein missverständlicher Begriff, aber...
Mehr Aufmerksamkeit erfahren, ja.
Genau, also so ein vorher bestehendes Risiko ist weggefallen. Mhm. regulatorisches Risiko ist weggefallen. Und natürlich, dass auch jetzt die neue Regierung in den USA, Trump etc., sehr kryptofreundlich ist und das wird erstmal für die nächsten 4 Jahre so bleiben, hat natürlich auch noch wahrscheinlich beigetragen zu den hohen Kryptorenditen in den letzten Monaten und so weiter. Also das ist gut. Aktien sind nicht die allein selig machende Anlageklasse. Sie sind wahrscheinlich auf lange Sicht die Anlageklasse, die den besten Risiko-Rendite-Trade-off bietet. Aber auch in einem gemischten Portfolio hat vieles andere auch Platz. Ja. Es könnten auch Immobilien sein und natürlich sichere Anleihen etc. Und ich bin aber niemanden, weil ich es auch nicht muss, der jetzt kurzfristige Spekulationen eingeht. Ne? Ich werde auch meine Krypto-Investments, egal wie sehr das rauf und runter geht, langfristig halten und hoffen, dass sich die Entwicklungen aus den letzten 12 Monaten fortsetzen werden dort.
Da wünsche ich Ihnen auf jeden Fall viel Erfolg. Mhm. Vielen, vielen Dank, Dr. Gerd Kummer, dass Sie hier waren. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und wir haben ja schon einen ganzen Strauß an Themen, wo wir dann andocken können für den nächsten Termin. Da würde ich mich sehr drüber freuen.
Ich freue mich auch. Dankeschön,
Herr Dankeschön.
Ja, liebe Extra ETF Community, das war es schon wieder für diese Woche mit unserem Talk-Format. Zu Gast war Dr. Gerd Kummer. Mit ihm ging es hier um Faktor Investing. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wenn dem so ist, dann lasst doch ein Like und ein Abo da und kommentiert fleißig in der Kommentarspalte. Seid dabei aber bitte fair und unterstützt euch mit eurem finanziellen Wissen, so wie wir es hier bei Extra ETF auch tun. Und vergesst nicht das Gewinnspiel. Bitte einmal die Antwort mit in die Kommentare schreiben. Um wie viel Prozent ist die Faktorprämie bei Small Caps größer als der breite Markt, also im Durchschnitt pro Jahr? Ich denke, das ist einfach zu lösen. Ich wünsche euch jetzt noch eine erfolgreiche Börsenwoche und bis zum nächsten Mal. Ciao!